Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ihr feiert heute Erntedank. Für mich ist der größte Grund zum Danken nicht nur der Kühlschrank, der voll ist. Sicherlich bei allen von euch. Für mich ist der größte Grund zu danken, dass ich verstehen durfte, wer Jesus ist. Und dass Jesus die zentralste Figur unseres Lebens sein darf, das ist für mich das Allergrößte. Und deshalb werden wir heute eine Lobeshymne auf Jesus singen und uns mit Jesus beschäftigen und dann auch immer wieder schauen, was hat Jesus mit unserem Leben zu tun. Und ich weiß, es würde theologisch wahrscheinlich viel bessere Ausführungen geben, aber ich bin ein einfacher Mensch. Nehmt das so hin. Wenn ich mich mit Menschen auf der Straße über Jesus unterhalte oder Zeitschriften lese, gerade vor der Weihnachtszeit, das ist immer sehr interessant, da denken alle, die können uns erklären, wer Jesus ist. Aber ich lese dann immer wieder raus, ja, dieser Jesus, der war ein mutiger Religionsgründer. Er war ein guter Mann. Er war ein Philosoph, der mit seinen Reden die Massen beeindrucken konnte. Er war auch ein Zauberer, er konnte über Wasser gehen. Dann war er ein Wunderheiler. Und am Ende war er sogar ein Märtyrer, der für seine Überzeugung gestorben ist. Hört sich alles sehr nett an. Ich habe für mich festgestellt, dass wir daran glauben, dass Jesus Gott ist. Würdet ihr dem zustimmen? Er ist Gott. Gott, der Sohn, der schon immer, also von Ewigkeit her, in der Dreieinigkeit, also zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist existiert, ja, und harmoniert. Und dann eines Tages in unsere Dimension gekommen ist als Mensch, geboren durch eine Frau. Und es verwundert manchmal, dass Menschen sagen, ich dachte, dass Jesus zum ersten Mal ins Leben gerufen wurde, als er durch Maria dann hier auf die Welt kam. Da sage ich, nein, die Bibel erklärt es ein wenig anders. Und wenn wir den Hebräerbrief lesen zum Beispiel, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12, die ich jetzt mit uns lesen werde, da werden wir verstehen, Jesus ist nicht erst an Heiligabend oder an welchem Datum auch immer zu dieser Zeit geboren, sondern er ist schon viel, viel länger existent. Wir lesen mal gemeinsam Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Und ich frage bewusst nicht, wer hat den Hebräerbrief schon gelesen? Ich weiß, wir kommen dann immer von Markus oder Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und dann irgendwann lesen wir die Korintherbriefe und zum Hebräerbrief kommen wir oft gar nicht. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren, also zu den Menschen vom Volk Gottes. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? An einer anderen Stelle sagt Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und dort, wo die Rede davon ist, dass Gott ihn, den Erstgeborenen, in unsere Welt eingeführt, heißt es, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Die Engel werden als Diener bezeichnet. Es heißt in der Schrift, Gott macht seine Engel zu Sturmwinden und seine Diener zu Feuerflammen. Zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, o Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Du liebst das Recht und alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, o Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie es bei keinem deiner Freunde getan hat. An einer anderen Stelle heißt es, du Herr hast am Anfang das Fundament der Erde gelegt und auch der Himmel ist das Werk deiner Hände. Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alt werden, wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst sie zusammenrollen wie ein Umhang. Sie werden ausgewechselt werden wie ein abgetragenes Kleidungsstück. Du aber bleibst der, der du bist, und deine Zeit wird kein Ende haben. Unser Herr Jesus wird hier beschrieben in diesem Text auch als der allmächtige Schöpfer. Muss man sich mal vorstellen. Dieses Bild bekommen wir nicht oft vor Augen gestellt. Er ist der allmächtige Schöpfer. Als ich damals selbst gespürt habe, dass Gott mich ruft, um meine Arbeitsstelle bei Volkswagen zu kündigen, um dann eine theologische Ausbildung zu starten, da habe ich sehr viel Angst und Sorge gehabt, wie es denn sein wird mit der finanziellen Versorgung. Ja, ich war ja gut versorgt. Und ich dachte, ja, wie soll das Ganze funktionieren? Und dann habe ich zwei Passagen in der Bibel lesen dürfen durch ein Buch, welches mir in die Hand gedrückt wurde. Die haben mir ganz viel Ruhe gegeben und auch das Verständnis, Jesus ist der Schöpfer aller Dinge und er hält alles in seiner Hand, auch meine Grundversorgung. Psalm 24, Vers 1, da heißt es, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Also alles auf dieser Erde gehört Gott. Und wenn er mich beruft für seinen Dienst, dann wird er mich versorgen. Es gehört ja alles ihm. Oder im Propheten Haggai heißt es in Kapitel 2, Vers 8, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Deine Grundversorgung ist nicht von einem Wirtschaftsunternehmen abhängig in erster Linie. Ja, natürlich sollen wir arbeiten und all das, das ist wichtig. Das fordert Gott auch von uns. Aber deine Grundversorgung letztlich, die kommt vom Herrn. Und ich habe dann ganz viel Ruhe gefunden und habe dann die Entscheidung getroffen zu kündigen. Und ich muss sagen, es stimmt. Wenn der Herr einen losschickt, dann versorgt er einen auch. Ich weiß, wie ich eines Tages mal in unserem Briefkasten in der Gemeinde so einen Umschlag hatte, da lagen 20 Euro drin. Stand kein Name drauf, nichts. Nur für Sebastian. Und diesen Briefumschlag habe ich dort gefunden, in einer Zeit, wo ich am meisten Sorgen hatte, wie es mit meiner Grundversorgung weitergehen wird. Und ich habe das angenommen als Zeichen von Gott. Ich habe erst Jahre später erfahren, wer mir den reingelegt hat, den Brief. Aber ich wusste da, du bist da, Herr. Du wirst mich versorgen. Was heißt das für dich? Ich bin überzeugt davon, dass deine Grundversorgung, und jeder hat ja für sich so Grundbedürfnisse, auch das Bedürfnis von finanzieller Versorgung und all das, deine Grundversorgung, die liegt in Gottes Hand. Und du darfst innere Ruhe, inneren Frieden darüber haben, dass der Herr dich sieht. Wenn du dein ganzes Leben auch nach dem Herrn ausrichtest. Auch in finanzieller Hinsicht. Und wenn wir versuchen, nach seinen Maßstäben zu leben, dann glaube ich auch, dass er all das geben wird, was wir brauchen. Dazu gehört natürlich auch, fleißig arbeiten zu gehen. Na, das schließt das eigentlich aus. Arbeiten gehen, Geld verdienen, aber auch in die richtigen Dinge investieren und auch in das Reich Gottes. Also alles liegt in seiner Hand. Und wenn hier steht, im Psalm 24, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, dann sind doch damit auch die Menschen gemeint, die gehören doch auch ihm. So, und ich weiß nicht, wer von euch schon partnermäßig gut versorgt ist. Die meisten werden verheiratet sein. Manch ein Single wird hier sitzen. Und ich weiß, dass gerade bei den Singles oder bei den Witwern, da stellt sich oft die Frage, ja, sieht der Herr mich denn auch in diesem Lebensbereich? Wird er mich da auch versorgen? Werde ich einen Partner finden oder muss ich mein Leben lang alleine bleiben? Das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig, aber eins weiß ich, wenn der Erdkreis und die darauf wohnen dem Herrn gehören, dann hat er auch den passenden Deckel für unseren Topf. So erlebe ich das bei vielen Christen, die beten, die warten, die geduldig sind. So. Und manch einer fragt sich, wann kommt denn endlich der Deckel für meinen Topf? Die Antwort habe ich natürlich nicht. Wenn ich die hätte, könnte ich Bücher schreiben, wäre Millionär. Möchte ich nicht werden. Er entscheidet, wann der Deckel kommt. Er weiß genau, wo der Deckel liegt. Er weiß, ob er noch in der Schublade liegt oder erst noch in Produktion ist. Er weiß es. Und wenn du dein Leben nach Gott ausrichtest und auch auf ihn wartest, geduldig bist, die Dinge tust, die zu deiner charakterlichen Reife führen müssen, um eine Partnerschaft einzugehen, dann wird er dich versorgen. Aber alles hat seine Zeit. Ihm gehört alles. Also vermag er alles zu geben. Dann heißt es in unserem Text, dass Jesus ein gerechter König ist. Und manchmal fragen wir uns, gibt es noch in dieser Welt, gibt es gerechte Herrscher? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wenn ihr die politische Lage euch anguckt weltweit. Also ein gerechter König, ein guter Herrscher, der missbraucht auf jeden Fall sein Amt nicht für selbstsüchtige Zwecke. Das habe ich verstanden. Ein guter König schenkt seinem Volk Freiheit, aber am Ende wird er darüber richten, wie seine Untertanen gelebt haben. Ob sie nach seinen Maßstäben sich ausgerichtet haben oder sich eigene Maßstäbe aufgebaut haben. Ja, warum muss er dann irgendwann auch mal richten? Eben weil er als gerechter König das Gute belohnen muss, das Schlechte bestrafen muss. Ein guter und gerechter König, habe ich gelernt, der setzt sich für sein Volk ein. Er gibt alles für sein Volk. Und wenn ich auf Jesus schaue, dann sehe ich, er hat tatsächlich alles gegeben für seine Leute. Und deshalb verdient er auch den Titel gerechter König, guter König. Er hat alles gegeben bis hin zur Selbstaufgabe am Kreuz. Und wenn wir seine Untertanen sind, ich weiß, es ist kein modernes Wort, das hört sich auch nicht sehr schön an, tut mir leid, aber ich merke manchmal, da widerstrebt unser Ego, unsere Menschlichkeit, der Göttlichkeit und wir wollen so ein bisschen lieber Gott spielen. Aber für mich ist es wichtig, das Verhältnis immer wieder gerade zurück zu sagen, er ist Gott, er ist der König, wir sind es nicht. Es gibt einen Gott, du bist es nicht. Ich bin es nicht, auf keinen Fall. Ja, so. Und wenn dieser König alles für dich gegeben hat, dann glaube ich, hat dieser König es auch verdient, dass wir bis zum letzten Atemzug alles für die Sache des Königs geben. Die Sache des Königs, solange wir leben, ist doch die, dass wir versuchen, Menschen einzuladen in eine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus. Und du magst vielleicht schon über 80 sein und denkst, ja, was kann ich denn noch geben? Was kann ich noch bringen? So ein beeindruckendes Erlebnis habe ich mal gehabt in Süddeutschland. Da habe ich eine Frau besucht, die war 103. Und sie lag auf ihrem Krankenbett, war im Kopf noch sehr frisch und sie hatte so eine Gebetsliste von über 100 Personen in der Hand, die sie jeden Tag rauf und runter gebetet hat. Mit dieser Frau haben wir dann die alten Lieder gesungen auch und ich habe diese Leidenschaft bewundert. Sie sang die Lieder und hob die Hand und preist den Herrn. Es war keine Pfingstlerin. Preist den Herrn. Und sie sagt, das Einzige, was ich noch tun kann von hier aus, ist für die Gemeinde zu beten. Niemand ist zu alt, um im Auftrag des Königs zu stehen. Und niemand ist zu jung. Wenn Jesus ein gerechter König ist, ein Herrscher, dann sollte er auch in unserem Leben der Herrscher sein, der den höchsten Thron in unserem Herzen einnimmt. Versteht ihr, was ich meine? Und ich frage bewusst, sitzt er auf dem Thron deines Lebens? Darf er regieren? Oder sitzt er auf dem Fußboden irgendwo dort hinten in der Besenkammer? Und jetzt kannst du sagen, ja, das ist aber dramatisch, das hört sich jetzt aber echt extrem an. Ich habe folgende Beobachtung gemacht, auch in meinem Leben. Wenn Jesus als Herrscher auf unserem Thron sitzt, dann regiert er mehr als alles andere unsere Gedanken, das, was wir betrachten, das, was wir sagen, das, was wir fühlen und das, was wir tun. Dann regiert er es. Ja, in guten Zeiten, aber auch in Krisenzeiten. Und ich habe für mich gemerkt, wenn er regiert, dann ist es gut für mich und dann ist auch, es ist ein Segen für andere Menschen. Sitzt er aber nicht auf dem Thron, dann sind wir oft innerlich hin und her gerissen. Dann ist ein Zweikampf da. Wahrheit, Lüge. Wem oder was schenke ich meine Prioritäten? Ja, wir werden viele falsche Entscheidungen treffen, wenn der König nicht sagen darf, wo es lang geht. Unsere Grundausrichtung darf man dann hinterfragen, wenn wir uns Christen nennen. Es entsteht auch Gefühlschaos, Frust, Zorn, nicht vergeben wollen, nicht entschuldigen wollen. Und ich sehe viele, viele Tränen, die wir uns hätten sparen können, wenn er auf dem Thron sitzt. Oder wenn er auf dem Thron säße. Sitzt er nicht auf dem Thron, dann wird man unseren Glauben hinterfragen. Und das ist eine traurige Wahrheit. Warum? Weil man durch unser Handeln und durch unsere Worte letztlich bemerkt, wer eigentlich der König in unserem Leben ist und wer das Sagen hat. Und wisst ihr, was das macht? Das zerstört uns, wenn er nicht auf dem Thron sitzt. Und das hält Menschen vom Glauben ab. Ich kenne das. Ich kenne die Zeiten in meinem Leben, wo meine Freunde gesagt haben, du willst Christ sein? Guck dich mal an. Hör dich mal reden. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und ich muss rückblickend sagen, ja, das waren genau die Zeiten, wo Jesus nicht das letzte Wort in meinem Leben hatte, sondern wo ich gesagt habe, Jesus, jetzt mach doch mal Platz da, geh doch mal beiseite, lass mich auch mal wieder ein Stück auf dem Thron sitzen. Und irgendwann landet Jesus so auf dem Hocker, weil wir wieder den Thron in Anspruch genommen haben. Und so ein Leben, wo Jesus nicht auf dem Thron sitzt, verunsichert auch unsere Geschwister, weil sie beobachten uns. Und sie sagen, Mensch, Schwester Traudel oder Erna oder Bruder Michael oder wer auch immer, schau dir mal an, der hält da so große Reden, aber der lebt das gar nicht. Das beeinflusst. Lesen wir mal eine andere Passage und schauen wir uns einen anderen Wesenszug von Jesus an. Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und alles besteht in ihm. So, wenn ich jetzt fragen würde, wer hat das verstanden? Dann geht's dir wie mir in manchen Momenten, wo ich nicht ganz frisch bin im Kopf, morgens, du machst eine stille Zeit und Lisa sagt, ja, ein bisschen ist mir entgangen. Also das eine oder andere erkläre ich uns, das andere dürft ihr selbst euch erlesen. Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Es erinnert mich an eine Passage, wo Jesus ein sehr interessantes Gespräch hatte mit seinem Jünger Philippus aus Johannes 14, die Verse 7 bis 9, die lesen wir mal zusammen. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen, sagt Jesus. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, um Gott wahrzunehmen, um zu verstehen, dass Jesus das Ebenbild des wahren Gottes ist, da kann man nicht auf Distanz zu Jesus leben. Ja, man muss ganz nah sein, Interesse zeigen, ihn erkennen wollen, ja, bei ihm abtauchen, das lesen, was über ihn geschrieben ist, sich mit ihm unterhalten, was wir unter Gebet verstehen. Bei dem Beispiel von Philippus merken wir auch, du kannst dich so in der Nähe von Jesus aufhalten, du kannst ihn sogar berühren, du kannst mit ihm in einem Zelt schlafen oder irgendwo im Freien, ganz in der Nähe von Jesus, aber du verpasst es, ihn so richtig zu erkennen und dann auch den Vater zu sehen. Weil dir nicht wirklich bewusst ist, wer ist Jesus? Ich möchte es mal runterbrechen auf unseren Alltag. Wenn ich dich fragen würde, der du in einer Partnerschaft lebst, wenn ich dich fragen würde, wer ist eigentlich dein Partner? Und wo ist dein Partner gerade? Wer ist dein Gegenüber? Weißt du, ein guter Partner, der weiß nicht nur, wo der andere sich gerade geografisch aufhält, sondern ein guter Partner weiß auch, in welcher emotionalen Lebensphase der andere steckt. Man weiß, wo der andere gerade ist. In Gedanken, mit dem Herzen, in seinen Träumen. Ja. Man weiß auch, was diesen Menschen ausmacht, wenn man ein guter Partner ist, weil man aufmerksam ist. Frage, was glaubt ihr, warum können Paare über viele Jahre zusammen essen, das gleiche Bett teilen, die gleichen Kinder erziehen, in den gleichen Urlaub fahren und irgendwann zueinander sagen, ich glaube, wir haben uns auseinandergelebt. Warum? Weil man irgendwann aufgehört hat, damit sich zu erkennen und zu wissen, wo der andere wirklich ist. Oder man hat noch nie damit angefangen. Und ich verrate euch was, es wird im Alter nicht einfacher und nicht besser. Es ist eine Arbeit, die jeden Tag aufs Neue stattfinden muss. Es beginnt beim Frühstück. Verstehen zu wollen, wo der andere gerade ist. Es beginnt damit, dass wir zuerst guten Morgen sagen und dann auf unser Telefon schauen. Und dann die E-Mails checken. Und dann auf die Termine schauen, aber erst den Partner sehen wollen. Wisst ihr, manch einer muss sich der beschämenden Frage stellen zu Hause, so lange bist du bei mir und du kennst mich nicht. Und ich glaube, diese Frage aus dem Munde Jesu in unsere Richtung ist auch beschämend. So lange bin ich bei dir und du kennst mich nicht. Du denkst immer noch, dass Jesus mein Vorname und Christus mein Nachname ist. Und das stelle ich manchmal fest. Aber diese Nähe, bei Jesus abtauchen wollen, wirklich mit ihm zu verschmelzen, dieser Drang fehlt manchmal. Und wir geben uns zufrieden mit so einem oberflächlichen Kirchenglauben, ohne damit irgendwas gegen die Kirche zu sagen. Aber wir sagen, ich gehe doch zur Kirche, ich gehe doch in die Gemeinde, ich war doch beim Männertreff, ich war doch da, ich war doch im Gottesdienst, ich habe doch mitgesungen. Aber Jesus ist an dir vorbeigeflogen, weil dein Netz nicht weit genug gespannt war, um Jesus haben zu wollen. Dann heißt es, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Das heißt, Jesus hat die materielle, aber auch die geistliche Wirklichkeit zu seiner Verherrlichung geschaffen. Das heißt, eigentlich sollte Anbetung auf allen Ebenen stattfinden, weil er anbetungswürdig ist. Ja, im Psalm 19, Vers 2 heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Eigentlich sollte alles dahin gehen, ihn anzubeten für das, was er schuf. Aber die Menschen waren natürlich sehr clever. Die haben das Ganze umgedreht. Und die haben es geschaffen, das Geschaffene mehr zu verherrlichen als den Schöpfer. Ich nenne das immer Anbeter der Mondreligion. Ne, Menschen beten dann den Mond an, Sonne, Sterne oder gehen in den Wald, werfen sich vor den Bäumen nieder. Und wir würden wahrscheinlich alle sagen, ganz schlimme Menschen, dass sie den Schöpfer so verachten. Aber wisst ihr, dass die Mondreligion nicht so weit weg ist aus unserem Leben? Wir haben es geschafft, ganz viel Energie, Herzblut, Leidenschaft, Freude und Geld in Geschaffenes zu stecken. Und ich werde jetzt bewusst nicht aufzählen, Haus, Auto, Garten, Motorrad, Urlaub, werde ich nicht aufzählen, weil jeder weiß für sich, worin er eigentlich die meiste Zeit und die meiste Lebenskraft hinein investiert hat. In Dinge, die mit Ewigkeit nicht so viel zu tun haben. Wobei ich nicht sagen will, dass Haus, Auto, Garten, dass das falsch ist. Nein, und auch Hobbys sind legitim, alles super. Aber die Priorisierung, die fällt manchmal nicht ganz richtig aus. Und was passiert dann? Wir legen den Schwerpunkt auf manches, was wir in der Ewigkeit nicht wiedersehen. Wie wäre es, wenn wir den Schwerpunkt neu überdenken und sagen, Gott selbst ist der Schwerpunkt meines Lebens, seine Anbetung. Menschen, die ich einladen möchte, um mit ihnen in Beziehung zu leben. Mich in der Gemeinde investieren, weil die Gemeinde der Ort ist oder die Versammlung oder Ansammlung an Menschen, die Jesus repräsentieren, auch hier auf der Erde. Du sagst, ich lege mein Herz da rein. Das wäre doch was. Also wenn ich nachher rausgehe, dann sagt nicht, der hat mir mein Hobby verboten. Ne? Ich soll nicht mehr in den Garten gehen, das habe ich nicht gesagt. Prioritäten. Jetzt wird's emotional. Es heißt auch, Jesus ist der Erhalter aller Dinge. Kolosser 1, Vers 17. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Wenn man den Urtext betrachtet, lesen wir, dass dort heißt, Jesus hält alles zusammen. Ja? Das ganze Universum hält er in einem Gleichgewicht. Ja, was das für die Existenz und Fortbestehen des Lebens wichtig ist. Er hält alles zusammen. Jetzt will ich keine großen Ausführungen machen, ich komme gleich zu unserem Leben. Wenn Jesus alles zusammenhält, alles, kann er dann nicht auch deine Situation erhalten und vor dem Zusammenbruch bewahren? Wisst ihr, wir kommen alle irgendwann an einen Punkt, wo Chaos, Dunkelheit und Zusammenbruch da ist. Kommen wir alle. Du kannst der frommste Mensch der Welt sein. Kommst du. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Und dann stellen wir manchmal die Frage, ich weiß nicht, ob Gott mir wirklich helfen kann. Ob er mich wirklich tragen kann. Das wäre genauso, als ob wir fragen, kann der Formel-1-Pilot meinen einfachen Golf fahren? Es gibt einen Grund, warum der Formel-1-Pilot deinen Golf nicht fahren kann. Wisst ihr, welcher das ist? Wenn du ihm das Steuer nicht gibst. Wenn er sich nicht auf den Fahrerplatz setzen darf. Das heißt, wenn wir möchten, dass Gott in unserem Chaos, in unserem Zerbruch Dinge wieder zusammenfügt und zusammenhält, dann muss er das Sagen haben dürfen, bevor es zu spät ist. Wisst ihr, er wird sich das Sagen oder das Steuer wird er sich nicht mit Gewalt nehmen. Das ist nicht seine Art. Es ist besser, wenn wir es ihm freiwillig übergeben. Und ich mache Mut dazu, im tiefsten Zerbruch, in der größten Dunkelheit, ihm das Steuer zu übergeben, weil du wärst ja nicht in diesem Moment oder an dieser Stelle deines Lebens angelangt, wenn du die Lösung selber in der Tasche hättest. Wenn du die Lösung hättest, dann wäre der Zerbruch nicht so groß. Das heißt, du brauchst externe Hilfe. Und diese Hilfe würde ich bei dem suchen, der alle Dinge in diesem Leben zusammenhalten kann. Und erinnere dich bitte an eine Stelle ganz am Anfang der Bibel. Ganz am Anfang sagt, und Gott sprach, es werde Licht. Und jetzt stell dir deine Situation vor. Chaos, Dunkelheit, nichts, du siehst gar nichts mehr. Aber ein Gott, der zu dir kommt und sagt, es werde Licht. Es werde Licht. Es entstehe neue Hoffnung. Es komme neue Kraft. neue Freude. Jeremia drückt es so aus, Kapitel 32, Vers 17. Ach Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgereckten Arm, und es ist kein Ding vor dir unmöglich. Ärzten sind Dinge unmöglich. Psychologen sind Dinge unmöglich. Weltverbesserer sind Dinge unmöglich. Aber nicht unserem Schöpfer. Ihm sind alle Dinge möglich. Dann lesen wir etwas über Jesus in Johannes 3, Vers 17. Das ist der letzte Punkt und mit dem werde ich schließen. Sina, tut mir leid. Ich kann mich nicht an die Zeit halten. Ihr dürft mich einfach dann nicht mehr einladen. Ist einfach so. Jesus, der Name Jeschua, bedeutet ja übersetzt retten. Wovon denn retten? Woraus retten? Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Die Bibel sagt auch, wer nicht an Jesus glaubt, der ist schon gerichtet. Der braucht nicht noch Gericht zu erwarten. So. Gerettet aber auch nicht nur von unseren Sünden, das ist klar. Wir wissen, was am Kreuz passiert ist und wofür das Blut geflossen ist. Gerettet, um Sündenvergebung zu bekommen. Aber auch gerettet werden aus einer Verlorenheit. Und ich finde, wir sprechen oft zu wenig von dieser Verlorenheit, aus der Jesus uns retten möchte. Wir sind oft verloren, auch als Christen. Deswegen spreche ich das Bewusstsein oder bewusst an. Wir sind verloren, weil wir uns über Jahre eigene Leitlinien gebastelt haben. Weg von Gottes Leitlinien. Und wir merken, die haben uns auf falsche Wege geführt. Verloren, weil schlechte Gewohnheiten sich eingeschlichen haben in unser Leben. Kranke Denkmuster, falsche Denkmuster. Wir sind oftmals verloren, weil wir uns an falsche Sicherheiten klammern. Und ihr kennt die Sicherheiten, an die sich die Menschen klammern in der heutigen Zeit. Manche sind auch wirklich verloren, weil sie in einer ungesunden Beziehung stecken, aus der sie nicht mehr rauskommen, wo sie dann denken, nein, ich kann nicht weiterleben, wenn es so nicht weitergeht. Doch du kannst. Du kannst. Ich kann nie wieder glücklich werden, wenn ich aus dieser ungesunden Beziehung rauskomme, dann finde ich ja niemanden mehr. Das ist gelogen. Das stimmt nicht. Jesus möchte uns aus Verlorenheit rausziehen. Und kein Mensch, der sich mit Jesus beschäftigt oder sich Jesus anvertraut, kein Mensch muss die Hoffnung aufgeben, aus Verlorenheit gerettet zu werden. Aus dem Gefühl, dass das Leben sinnlos und leer erscheint. Es gibt eine Lösung. Jesus ist die Lösung. Und ich will noch ein paar Dinge aufzählen, wo ich merke, dass sie uns Menschen sehr belasten. Manche sind gefangen oder verloren im Selbstmitleid. Sie sind immer das Opfer. Und sie wollen aus dieser Rolle nicht raus. Aber eigentlich bist du verloren da drin. Du denkst, du bist da drin geborgen, weil du dann Aufmerksamkeit bekommst. Aber es ist eine falsche Rolle, die du dir selbst zuteilst. Manche erlebe ich so im Umgang, die sind oft so laut. So kritisch, haben immer eine Anti-Haltung. Da kommt immer ein Aber, ich weiß es besser. Und so müsste es gemacht werden. Weil sie Angst haben, übersehen zu werden. Wenn ich nicht laut, kritisch und anti bin, dann sieht mich keiner mehr. Darin kann man auch verloren sein, so durchs Leben zu gehen. Man kann auch darin verloren sein, ungerechtfertigte Sorgen immer wieder zu produzieren über Geld, über die Gesundheit, Arbeitsstelle. Also ich könnte verstehen, wenn wir nicht in Deutschland leben würden, dass es so ist. Hier in Deutschland haben diese Sorgen eigentlich wenig Platz. Und dann gibt es die, die verloren sind, auf der Suche nach menschlicher Anerkennung. Sie brauchen, dass der Mensch ihnen sagt, wie toll, wie hübsch, wie schön oder wie gut sie sind. Wenn du darin verloren bist, dann ist es ein Fass ohne Boden. Das wird nie aufhören. Und Menschen werden dir nie das geben können, was du brauchst. Nie. Sie werden dich kurzzeitig befriedigen können. Aber die wahre Erfüllung kommt nicht durch Menschen. Hat noch bei keinem funktioniert. Dann gibt es die, die verloren sind in der Verarbeitung von alten Verletzungen. Die kommen immer wieder hoch. Die Verletzung kommt immer wieder hoch. Du brauchst Hilfe. Es kann so nicht weitergehen. Das macht dich kaputt. Und die Menschen, die um dich herum sind, macht das auch kaputt, wenn die alten Verletzungen immer wieder hochkommen. Es ist wie ein Hamsterrad. Dann gibt es die, die verloren sind in ihrer Kontrollsucht. Sie können nichts abgeben. Sie saßen lange am Steuer und wehe dem, jemand Neues kommt ans Steuer. Und sie haben eigentlich informell oder wie sagt man, inoffiziell immer noch das Sagen. Das ist wie beim alten Chef. Der verschwindet nie. Der ist wie ein Geist. Der ist immer da. Für alle krank. Kennt ihr, ja? Ihr lacht. Ich kann euch sagen, wie viele Pastoren aufgehört haben, weil der Geist, die Geister, der Vorgänger immer noch da sind. Und junge Pastoren zerbrechen. Bei uns im Bund, ganze Reihe Pastoren weg. Dann gibt es die, die verloren sind in ihrer Hypersensibilität. Ich weiß, es ist ein großes Thema, aber ich weiß, du hast es nicht leicht, aber all die Menschen um dich herum haben es sehr, sehr schwer. Daraus kann Jesus dich auch rausholen. Die ständige Angst zu versagen. Kennst du, du stellst morgens auf und du sagst, ich krieg sowieso nichts hin. Es funktioniert nicht. Das ist eine Art von Verlorenheit. Oder jedes Mal irgendwo hinzukommen, allein du weißt, du musst zum Geburtstag, du weißt, du bist zur Hochzeit, du bist eingeladen, du bist irgendwo hin und du weißt genau, die Leute werden mich sowieso ausgrenzen. Keiner mag mich. Keiner will mich. Ich bin sowieso unerwünscht. Dann gibt es die, die verloren sind in ihrer Kritikunfähigkeit. Wenn sie kritisiert werden, dann gerät alles ins Wanken. Dann fehlt ihnen die Luft zum Atmen. Wobei ich dir sagen will, Kritik ist Teil dieses Lebens. Wir wären in Deutschland nicht so erfolgreich, auch wirtschaftlich nicht, wenn Menschen sich nicht kritisch mit Dingen auseinandersetzen würden. Kritik ist etwas Gesundes, wenn es auf gesunde Art und Weise geäußert wird. Und Kritik gehört auch in jede Ehe dazu. Aber wenn einer sich versperrt und Mauern aufbaut, dann hilft es keinem. Dann gibt es die, die sich zerstören und verloren sind, weil sie sich ungesund ernähren, ihr Leben lang. Das ist auch eine Art von Verlorenheit. Weißt du, ich bin nicht so ein hoffnungsloser Romantiker, der sagt, du brauchst keinen Arzt, du brauchst keinen Psychologen. Doch, wir brauchen vieles. Aber ich weiß, dass wenn diese Menschen an ihre Grenzen kommen, dann hilft oftmals nur noch der Schöpfer. Weil der Schöpfer durch seinen Heiligen Geist bis in die tiefste Ritze unseres Herzens vordringen kann und Dinge dort heilen kann, wo Verletzungen entstanden sind, vielleicht die so weit zurückliegen. Das kann nur der Geist Gottes. Und dem müssen wir uns anvertrauen, wenn Verlorenheit um sich greift. Darum bitte ich dich, lass dich in deiner Verlorenheit finden. Es wird ein Segen sein für alle. Ja? Von wem sollst du dich finden lassen? Von Jesus, dem Allmächtigen, dem Allwissenden, dem, der alles erhalten kann und der überall ist. Wie denn? Wie findet er dich? Er nimmt dich an. Er nimmt dich an. Er hat Verständnis, er hat Vergebung, er hat neue Leitlinien und eine neue Perspektive für dich. Und er wird dir das Projekt vorstellen, welches das größte Projekt aller Zeiten ist, nämlich Menschen für ihn zu gewinnen. Und ich glaube, wenn wir uns finden lassen, dann wird vieles sich sortieren in unserem Leben. Also nicht nur danke für diesen schönen, reich gedeckten Tisch, sondern danke, Jesus, dass wir dich kennen dürfen. Amen.